Herzlich willkommen zur Episode Nummer 23 des Podlovers Podcast. Der Podcast von den MacherInnen von Podlove. Und heute begrüße ich in der Runde den lieben Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Den Dirk. Hallo Dirk.
Hallo.
Hallo Erik.
Ahoi.
Immer dabei. Und ich, der Alex, bin heute auch wieder mit dabei. Und es war eine lange Zeit. Also, ich denke mal, das ist jetzt ungefähr mehr als ein Jahr her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Die war nämlich unseren Dokumenten nach im Juni 2022. Und es gab ein paar Änderungen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Vor allen Dingen technologischer Natur, aber auch personeller. Und mit der personellen Natur fangen wir mal an. Wir haben in unseren Reihen den Martin mit aufgenommen als ein PO für Podlove, weil wir da immer großen Bedarf hatten und Martin sich bereit erklärt hat, für uns etwas mehr auf unsere NutzerInnen zuzugehen, die Anforderungen von diesen einen zu sammeln und diese wieder zurückzuspielen an uns. Und das ist quasi das, was er jetzt schon seit einem halben Jahr, glaube ich, oder so sollte es sein.
Genau, seit einem halben Jahr ungefähr. Ich bin mitten reingeplatzt in die Entwicklung der Version, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, und habe aber auch schon mal vorsichtig angefangen, so ein paar Stimmen einzufangen aus der Community. Das werde ich auch weiterhin machen und vielleicht nach der Folge auch ein bisschen öffentlicher. Bislang waren es 1:1 Kommunikation, aber vielleicht an der Stelle auch schon mal der Hinweis: Wenn ihr Feedback habt zu Podlove oder Wünsche an Podlove, dann schreibt uns das gerne oder schreibt mir direkt und wir besprechen das, wir kanalisieren das und machen daraus ein schönes Backlog, wie man als PO sagen muss.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wie ihr wahrscheinlich auch schon rausgehört habt, ist Michi heute nicht mit dabei. Das hat den Hintergrund, dass sie jetzt erstmal eine Pause macht und sich vornehmlich auf ihr eigenes kleines Startup oder größeres Startup konzentriert. Und wir sie dann wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal beim Podlove-Projekt nicht zur Verfügung haben. Aber wir hoffen natürlich, dass sie irgendwann wieder zu der Bande mit dazukommt.
Schöne Grüße an der Stelle.
Wir ja, liebe Grüße, Michi, falls du das hörst.
Michi, wenn du das hörst, wir grüßen dich und drücken die Daumen.
Grüße.
Ja, Grüße.
Genau. Der eigentliche Anlass, warum wir heute die Episode aufnehmen, ist ja, dass wir vor ein paar Wochen schon die Beta des Publishers 4 angekündigt haben. Und da wir was zu erzählen haben, wollten wir jetzt einfach mal eine Episode machen und euch quasi den Weg dorthin und was der Publisher 4 so mit sich bringt, ja, mit euch teilen. Und ich glaube, die Historie kann Erik am besten beschreiben, wie es zum Publisher 4 kam.
Ja, muss erstmal selbst ein bisschen nachgraben. Also wirklich offiziell 4.0 heißt die Beta ja auch erst seit ein paar Wochen. Lange hieß es zumindest in der die eigentliche Beta, das heißt auch in der Öffentlichkeit 3.9 irgendwas. Wir hatten uns aber tatsächlich auch schon irgendwie so auf halbem Weg, also von einem halben Jahr oder so, glaube ich, darauf geeinigt, dass das Ganze eine 4.0 wird. Letztendlich geht's da zum einen natürlich um Semantic Versioning. Also wir haben uns entschlossen, wirklich einen Breaking Change zu machen, nämlich die PHP Mindest-Requirement zu erhöhen. Und zum anderen aber auch haben wir gesehen, okay, da ändert sich jetzt so viel und auch sichtbar viel, dass es Sinn macht, hier auch einfach in der Version zu kommunizieren, ja, dass sich viel tut. Also wirklich viel, Vorsicht, weil ich gesagt habe, Breaking Change, also es geht ja wirklich nur um die PHP-Version, also es wird hoffentlich nichts kaputt gehen beim Upgrade, wir arbeiten dran. Und ich weiß gar nicht, wann wir tatsächlich angefangen haben, aber ich glaube, der Anstoß war so ein bisschen, Alex, du kannst mich ja gerne korrigieren, dass wir das Auphonic-Modul anpacken wollten schon länger irgendwie vor uns hergeschoben haben und ich halt gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt aber nicht mehr mit dem Technologie-Stack machen, also irgendwie so Frontend-JavaScript-Spaghetti-JQuery, sondern das gerne mit einem halbwegs modernen Stack im Frontend. Und es war einfach unklar, wie wir unser bestehendes JavaScript-Paket zusammenbekommen mit irgendwie so einem moderneren Stück. Und Alex, da hattest du dann ja einfach mal einen Spike gemacht, mal geschaut, mal geguckt, was man machen kann und hattest dann einen Ansatz gefunden. Und das war, glaube ich, der Kickoff für diese ganze Bewegung hier.
Ja. Das stimmt. Das hat sich dann etwas verselbstständigt. Eigentlich sollte nur das Auphonic-Modul neu gebaut werden. Dann haben wir tatsächlich angefangen, von Grund auf die Module neu zu überdenken, beziehungsweise die vor allen Dingen die Episodenmodule, und haben eine Möglichkeit geschaffen, wie wir die neueren UIs jetzt auch in den Publisher mit integrieren können. Und das hängt dann auch ganz stark damit zusammen, dass wir natürlich mit Dirk schon große Hilfe gehabt haben, APIs für den Publisher zu bauen. Und die Idee war natürlich dann, diese APIs selber zu verwenden, um zu schauen, ob wir damit die Features abbilden können, die wir selber realisieren wollten. Genau, und dann haben wir angefangen, vor allen Dingen die Sachen zu identifizieren, die bisher so am meisten genutzt werden und auch den größten Schmerz, glaube ich, mit sich bringen. Mhm.
Ja, ich weiß auch nicht mehr die genaue Reihenfolge, in der wir die Module dann angegangen sind, aber letztendlich hatten wir dann irgendwann festgestellt, okay, jetzt haben wir irgendwie die Hälfte der Seite umgebaut, da machen wir doch die andere Hälfte auch noch fertig, und dann dürfen wir es auch guten Herzens 4.0 nennen. Also ja, um es zusammenzufassen, die große Neuerung der 4.0, um es einfach mal offiziell zu sagen, ist, dass die Episodenseite komplett überarbeitet wurde. Also dass, wenn ihr auf irgendwie Episode anlegen oder bearbeiten klickt, hat sich von der Optik und auch von der Technik komplett geändert. Also von der Technik schon angedeutet, es ist einfach ein komplett neuer Technik-Stack, also nicht mehr das JavaScript-Gefummel, wie man es vor 10 Jahren geschrieben hat, sondern der richtig eine Trennung zwischen API und Frontend, was jetzt bei der Teamaufstellung auch einfach total viel sinnvoller ist als vorher, weil jetzt haben wir genug Leute, um zu sagen, okay, einer, hier ist es konkret Dirk, hat das im Großen und Ganzen umgesetzt, konzentriert sich auf die API, und andere können sich dann aufs Frontend konzentrieren. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, ein ganz nettes Abfallprodukt ist, dass es natürlich jetzt eine wunderbare API gibt. Noch nicht vollständig, also man kann jetzt quasi nicht den gesamten Publisher über die API bedienen, aber einen sehr großen Teil. Wie Alex gemeint hat, haben uns halt darauf konzentriert, die APIs zu bauen, die wir selbst brauchten. Das heißt, alles, im Grunde alles, was die Episode selbst betrifft oder die Verwaltung der Episode, um genau zu sein, das ist jetzt ziemlich vollständig über API abzudecken. Und es gibt auch eine sehr schöne Doku dazu. Wir haben also unter podlove.org, also docs.podlove.org, es ist verlinkt. Da nutzen wir, helft mir kurz, was ist das für ein System?
Das OpenAI, die Spezifikation, und da vorne, davor ist, glaube ich, sieht sehr, sehr nach dem Standard OpenAPI-Client aus, aber mit vielen Beispielen, da hat vor allen Dingen Dirk sehr viel Arbeit rein investiert.
Genau, also wir haben die komplett dokumentiert, die API. Wir benutzen ein Tool, um das JSON-File zu schreiben, und Docosaurus dann, um die API auf die Webseite zu bringen. Man kann dieses JSON-File auch nehmen, um zum Beispiel einen Testserver zu betreiben. Also wenn man irgendwie selber probieren will, kann man natürlich gerne diese Open-API-Beschreibung nehmen und dann Sachen zu testen. Das sollte eigentlich relativ vollständig vorhanden sein.
Genau.
Was mir gerade einfiel, ist, das, was jetzt produktiv im Publisher ist, ist ja das unter dem V1-Präfix. Also man hat die APIs in der URL und da steht hinten ein V1. Und alles, was jetzt dazugekommen ist und das Gleiche auch, also das, was danach jetzt aktuell ist, ist V2. Das heißt, alles, was jetzt geht, geht auch weiterhin. Da wurde nichts geändert und wenn dann irgendwie irgendwas, zumindest nichts kaputt gemacht, richtig? Und dann die V2 draufgesetzt.
Genau, also die laufen auch parallel. Also wenn ihr Programme habt, die API nutzen, dann funktioniert das V1 weiter. Das V2 ist parallel. Die Endpunkte, die es in V1 gab, sind aber in V2 auch vorhanden. Was eben im Wesentlichen ja auch für euch dann nutzbar ist, dass es eben schreibende APIs sind. Also wenn ihr mit WordPress Application Passwort arbeitet, dann könnt ihr auch schreibend in Podlove tätig werden. Also man könnte sich zum Beispiel einen eigenen Client für die Episode schreiben, wenn man Lust hat. Oder eben Skripte, um eben automatisch Episoden anzulegen oder sowas. Ich denke, das gab es ja im Forum unter community.podlove.org schon auch Diskussion, dass das, denke ich, eine Sache ist, die in Zukunft benutzt werden wird.
Ja, meldet euch auch gerne bei Martin, wenn ihr, genau. Wenn ihr da Beispiele habt.
Genau, wenn ihr da tolle Sachen gebaut habt oder so, also tolle Sachen bauen wollt, dann schreibt mir gerne, auch wenn ich es vielleicht nicht auf Anhieb verstehe, ich gebe es dann gerne weiter und wir sind natürlich auch immer interessiert, dass solche Dinge auch publik werden, dass es eben sowas gibt und dieses Ökosystem Podlove auch, ja, größer wird und wächst und solche tollen Ergänzungen dann auch existieren für andere, um die zu benutzen.
Ja, und meldet euch auch, wenn irgendwas fehlt. Also wie gesagt, es ist noch nicht komplett, weil wir eigentlich nur unseren eigenen Bedarf abdecken. Aber wenn ihr sagt, hey, mir fehlt hier folgender Endpunkt oder ja, folgendes würde ich gerne bearbeiten, dann sagt das, dann wissen wir, dass wir das eventuell priorisiert angehen.
Können wir sonst mal drüber sprechen? Du hattest am Anfang gesagt, dass das Auphonic-Modul so ein großer Punkt war, den wir angegangen sind. Viele, die Podlove Publisher bislang benutzt haben, die kennen wahrscheinlich schon, dass da eine Auphonic-Integration war. Aber da gab es jetzt auch ein paar Änderungen. Also die größte, die für mich jetzt wahrnehmbar war, ist auf jeden Fall, dass jetzt auch Multitrack unterstützt wird, wenn man jetzt eine Auphonic-Produktion direkt aus dem Publisher raus starten möchte.
Genau. Und das war genau der springende Punkt, dass, also ich denke, auf von der Multitrack gibt es schon ein paar Jahre. Und wir haben sofort, als er rauskam, gesagt, oh, das müssen wir eigentlich auch irgendwann mal unterstützen. Das ist da total sinnvoll. Aber ich habe mich immer so ein bisschen davor gegraust, ja, die UI-Komplexität, wie gesagt, in das bestehende System irgendwie reinzubringen. Weil Multitrack hat ja einfach nochmal ein paar mehr Komplexitäten, dass man da Spuren anlegen muss und verwalten und die Dateiauswahl und so weiter. Das ist nicht so ganz trivial. Und mit der Technologie, die wir da hatten im alten Auphonic-Modul, schon gar nicht. Und deswegen habe ich das immer auf später für, wenn wir mal da mal einen besseren Stack haben oder ich irgendwie schmerzbefreit das doch mit jQuery versuche, verschoben. Und das hat dann eben ein paar Jahre gedauert, bis jetzt wir gesagt haben, okay, das gehen wir mal an, beziehungsweise dankbarerweise Alex da den irgendwie Tür in die Fuß bekommen hat und gesagt hat, hey, ich habe hier mal was gebaut.
Fuß in die Tür. die Tür an den Fuß bekommen hat und
so hast du es angefühlt auf jeden Fall, ja.
Ja, ich hätte das, also ich weiß nicht, was das Webpack oder Gedöns, keine Ahnung, was es jetzt am Ende geworden ist, aber ich fast solche Build-Chains, Frontend-Build-Chains aber ungern an und ich hatte irgendwas Obstruses laufen, was aber irgendwie funktionierte und ja, wie gesagt, danke Alex, dass wir das irgendwie so hinbekommen haben und ja, jetzt gibt's Auphonic auch mit Multitrack. Das war so sicherlich von den Modulen, die umgestellt wurden, auch das Komplexeste, also das, was am meisten davon profitiert hat, dass es diese Umstellung gab. Und habe jetzt quasi die bestehende Funktionalität umgesetzt, aber eben auch die Möglichkeit, Multitrack-Produktion anzulegen. Der ganze Look des Auphonic-Moduls ist ein bisschen anders, beziehungsweise der Workflow ist ein bisschen anderer. Ich habe das nochmal ein bisschen versucht zu überdenken, zu streamlinen, dass man da weniger auf einmal sieht. Das waren doch relativ viele Knöpfe und Bedienelemente und Schaltflächen, die man eigentlich immer auf einmal gesehen hat. Und ich habe versucht, das so ein bisschen ja nur dann jeweils anzuzeigen, wenn man es wirklich braucht. Zumal jetzt eben die Multitrack-Komplexität dazu kam. Wenn ihr Auphonic nutzt, gern die Beta installieren. Schaut mal, ob die Workflows für euch da an der Stelle noch so funktionieren. Und wenn ihr schon immer auf Multitrack geschielt habt oder die Auphonic-Integration nicht mehr nutzt, weil ihr jetzt wegen Multitrack das Ganze immer über Auphonic macht, probiert's gerne mal mit der Beta aus. Würde mich interessieren, ja, ob was fehlt.
Das ist überhaupt ein guter Hinweis. Also probiert wirklich eure Workflows jetzt erstmal in dem Stadium von der Beta der 4.0 mal aus. Es gibt einen Blogartikel auf podlove.org. Auch seit langer Zeit gibt es wieder einen Blogartikel und da steht auch nochmal drin, wie ihr euch die Beta installieren könnt und was wir gerne von euch wissen würden, wenn ihr die jetzt benutzt. Probiert da gerne rum und guckt, ob ihr ja eure Folgen noch produzieren könnt, so wie ihr es gedacht habt, vielleicht sogar einfacher produzieren könnt und wenn nicht, wo es ran zagt. Also das ist jetzt genau das Stadium, wo wir sowas gerne wissen würden wollen. Genau, das waren alle Hilfsverben, die man dafür braucht, um diesen Satz zu beenden.
Mit uns.
Genau.
Ja. Und was auf jeden Fall dazu gekommen ist, sind die so ein paar Algorithmen-Optionen. Das, kann man teilweise, gibt es irgendwie so Checkboxen bei Auphonic für einzelne Spuren, was man da anmachen möchte und was nicht, Loudness Adjustment und so weiter. Ich habe da jetzt nicht alle umgesetzt. Das waren irgendwie die ich irgendwie am schnellsten implementieren konnte. auch da Feedback, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht, oder ob euch da was fehlt, was ihr irgendwie ständig braucht. Ihr habt aber immer die Möglichkeit, alles, was ihr in Auphonic eingebt, also in das Auphonic-Modul, wird zu Auphonic synchronisiert. Und es gibt jederzeit einen Button, um direkt ins Auphonic-Interface zu kommen und dann doch noch dort irgendwas nachzujustieren, falls es über das Podlove-Interface nicht funktioniert. Aber das Ziel sollte sein, dass man den Publisher nicht verlassen muss. Das heißt, wenn euch da irgendwas fehlt, sagt gerne Bescheid.
Vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle. Also wenn ihr euch Presets einrichtet, einmal in Auphonic, dann könnt ihr die natürlich auch da abrufen in Podlove im Publisher und könnt die dann benutzen. Also dann müsst ihr auch gar nicht mehr so viel dran rumstellen. Wenn ihr euch einmal euer Preset richtig gebaut habt in Auphonic, könnt ihr das einfach laden im Publisher und habt es dann zur Verfügung und braucht dann aus unserer Sicht auch gar nicht erstmal alle Knöpfe, die Auphonic so bietet. Ihr habt die Möglichkeit, zu Auphonic zu wechseln, wenn ihr sie doch braucht, aber vieles kann man tatsächlich auch schon damit erschlagen, indem man sich sein Preset einmal durchdenkt und in Auphonic baut und dann einfach nur abruft.
Presets sind ein gutes Stichwort. Bisher war es nämlich so, dass man versteckt im Modulinterface einmal das Preset auswählen musste, was dann für den ganzen Podcast galt. Jetzt ist das Preset direkt in der Episodenauswahl ersichtlich. Also wenn man nur eins hat oder nur das gleiche verwendet, fühlt sich's gleich an, außer dass man sieht, welches man auswählt. Aber wenn man doch in die Verlegenheit kommt, mehr als ein Preset regelmäßig zu verwenden, dann kann man es jetzt direkt in der Episode wechseln, in der Episodenansicht. Das wurde da tatsächlich etwas sichtbarer geschoben, ja, dass man dieses Preset braucht und auswählen kann, muss. Ja. Und zum Ende des Workflows, vielleicht auch ganz spannend, es gibt, wer Auphonic benutzt, wird sicherlich wissen, es gibt da so zwei Buttons zum Importieren von Metadaten, ich glaube Produktionsdaten und Metadaten. Und Feedback war, glaube ich, immer so, die meisten drücken einfach beides, um sicher zu gehen, weil keiner so genau weiß, was welcher Knopf tut. Und weder den einen noch den anderen Button gibt's noch. Also es gibt keinen dieser Buttons mehr. Und zwar, was es stattdessen gibt, ist, mehr wird automatisch importiert. Also zum Beispiel die Dauer, also wird nicht gar nicht importiert mehr von Auphonic, sondern die wird jetzt einfach immer im Frontend bestimmt, also vom Publisher. Und sondern auch so bei anderen Sachen, die der Publisher einfach grundsätzlich weiß. Und bei allen anderen Feldern bekommt man jetzt einfach eine Liste. Hey, der Titel in Auphonic ist dieser, aber in einem Publisher ist dieser. Und diese Liste wird nur angezeigt, wenn es unterschiedlich ist. Und dann kann ich bei jedem einzelnen Feld klicken, übernimm mal das von Auphonic. Und es gibt auch einen Button mit übernehme alle diese Felder von Auphonic, sodass man nicht mehr rätseln muss, welche Daten jetzt irgendwie überschrieben werden, sondern man sieht, welche Daten übernommen werden und auch worin sie sich eventuell unterscheiden. Vielleicht auch nochmal ein guter Prüfpunkt, wenn man sieht, okay, warum ist jetzt der Titel in Auphonic anders als im Publisher, möchte ich das vielleicht an anderer Stelle korrigieren. Jo, das vielleicht genug zum Auphonic-Modul, außer Martin?
Nee, ich wollte sagen, andere coole Dinge, die es auch noch gibt, wollte ich vielleicht auch nochmal kurz ansprechen oder eine Bühne bieten. Ich hatte hier mit aufgeschrieben, also einmal natürlich die Related Episodes. Hatte ich wahrgenommen, dass Dirk da ganz viel gemacht hat und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen drüber erzählen, was jetzt so die Herangehensweise da war, weil gab es ja auch schon mal, dass man Related Episodes einbinden konnte und die dann angezeigt wurden bei der Folge im Player. Und ist aber jetzt auch alles neu.
Genau, also was neu ist, ist eben die Auswahlmöglichkeit der Related Episodes. Aber es macht genau das Gleiche wie früher, nur dass man eben jetzt ein paar Hilfsfunktionen hat. Also man sieht schneller, welche Related Episodes definiert sind und man kann eben auch, wenn man das möchte, alle auf einmal auswählen. Genau, sonst gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Die Related Episodes werden eben definiert, um sie dann später über die Templates mit anzuzeigen.
Man kann es auch sehr schön wieder abwählen, habe ich auch gesehen.
Ja, richtig.
Sieht aus, man kann es auch sehr gut wieder abwählen. Contributor-Modul, wollen wir dazu noch was sagen?
Ja, das ist auch komplett neu gemacht worden. Da hat sich, glaube ich, als Kernfunktion noch verändert, dass man jetzt auch neue KontributorInnen direkt aus der Episode erstellen kann. Und zwar nur den Namen. Die Details muss man dann selber in der eigentlichen Kontributionsseite natürlich nochmal ausfüllen, aber das war auch auf jeden Fall ein NutzerInnenwunsch, den wir sehr häufig gehört haben, dass das quasi beim Anlegen der Episode einfacher sein sollte.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Feature-Request, der in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren immer wieder aufkam. Und ja, jetzt geht's tatsächlich. Man kann Kontributoren aus der Episode anlegen, ohne das Interface zu verlassen. Ihr dürft gerne jubeln, auch wenn wir euch nicht hören.
Das ist überhaupt so ein bisschen auch aus meiner Wahrnehmung so das, was die 4.0 ausmacht. Also einerseits, dass man wirklich alles zur Episode, dass man quasi wirklich seine Folge endlich final aus einer Seite in WordPress in der Episodenseite anlegen, produzieren und veröffentlichen kann. Manche Sachen, wie gesagt, kann man noch verfeinern, wie bei den Kontributoren, indem man dann bei dem Kontributor noch andere Merkmale mitgibt in der eigenen Ansicht. Aber man kann so weit kommen, dass die Folge veröffentlicht wird mit allen relevanten Angaben, ohne diese Seite jemals verlassen zu müssen. Und der neue Aufbau der Seite orientiert sich auch so ein bisschen daran, also sehr stark daran, wann man welche Daten da hochlädt und veröffentlicht. Also das orientiert sich hoffentlich auch an eurem Workflow. Deswegen, ja, probiert es gerne wirklich an der Stelle auch mal so aus. Könnt ihr tatsächlich diese Folge komplett in dieser Ansicht anlegen und publizieren? Und wenn nicht, was fehlt euch?
Genau. Einige andere Module sind auch noch quasi zwangsmäßig noch neu gemacht worden, zum Beispiel die Chapters. Da haben wir auch eine ganz kleine Verbesserung gemacht. Es ist jetzt möglich, auch Bilder einem Chapter zuzuordnen und die werden dann auch in den Media-Playern oder den Audio-Playern angezeigt, die das Podlove Simple Chapters Format unterstützen. Genau, das ging vorher nur, glaube ich, über Umwege. Jetzt kann man sich direkt aus der entweder Mediathek was picken oder eine Media-URL damit hinzufügen.
Jo. Ja, da vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Das ist auch so ein Feature-Request, den wir sehr lange vor uns hergeschoben haben, wo es auch schon lange Nachfragen gab, weil wir nie so richtig wussten, wie das in unser Asset-Konzept passt. Weil wir eigentlich immer dachten, okay, die Assets liegen irgendwo anders, also die vor allem irgendwelche Audiodateien, Bilddateien und so weiter irgendwie auf einem FTP und werden von dort aus ausgeliefert. Wir wussten nie so recht, wie wir das mit den Kapiteln erledigen sollen. Und jetzt haben wir uns aber schulterzuckend gesagt, ja, muss ja nicht alles dort liegen und da ist es auch irgendwie nicht wichtig, dass die von irgendeinem CDN kommen oder wie auch immer, sondern vielleicht wäre es ganz cool, wenn es einfach nur funktioniert. Und ja, jetzt gibt's auch Bilder in Kapiteln. Manchmal reicht der pragmatische Ansatz.
Klingt auf jeden Fall gut. Also ist wahrscheinlich auch dann für viele nachvollziehbar, dass es so gelöst wurde, weil es dann einfach funktioniert.
Ja. Ansonsten Transkripte, ne? Auch ein Modul, was wir nochmal komplett neu mitgemacht haben. Da hat sich aber funktional nicht viel geändert. Es ist ein bisschen aufgeräumter, was die Interaktionen angeht. Also das wird ein bisschen einfacher zugänglich sein jetzt. Aber ansonsten gibt's da keine neuen Features.
Inwiefern?
Ein gewisser neuer Look kommt mit den Modulen mit und der beinhaltet auch so ein paar UX-Patterns, die wir jetzt in den einzelnen, also wir sprechen da von diesen Sektionen in der Episodenseite. Und ja, da ist es so, dass wir bestimmte Interaktionsmuster umgelegt haben, die dann im Header beispielsweise sind und die dann quasi sich immer wieder wiederholen, sodass die NutzerInnen sich hoffentlich an diese Patterns gewöhnen können. Und um an den Look nochmal was dazu zu sagen, den haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, weil wir haben ja leider keine UX-Designer bei uns, sondern wir haben da ganz pragmatisch die Tailwind Components quasi verwendet. Und das ist eine sehr schöne Variante für uns gewesen, um da einen sehr stringenten Look hinzubekommen und hoffentlich nutzbare Interfaces zu produzieren.
War das jetzt ein versteckter Aufruf an UX-Designer, sich zu Hause zu melden?
Ja. Immer.
Eine Sache haben wir jetzt übersprungen, die hatte ich mir aber noch markiert hier. Es wird immer gespeichert jetzt, ne? Der Status der Episode, wie er im Publisher angelegt wird, wird eigentlich kontinuierlich gespeichert.
Genau. Man muss, also das ist auch da hatten wir uns auch lange darüber unterhalten, wie wir das am besten realisieren. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir uns nicht an den Save-Knopf von WordPress oben hängen wollten, sondern wir wollten, dass die Daten, die eingegeben werden, sofort auch persistiert werden. Das kann aber zu Verwirrungen führen, nämlich in dem Moment, wenn man anfängt, in der Episode etwas zu editieren und quasi noch das Konzept, also man muss dazu sagen, das war nicht immer so stringent umgesetzt. Einige der Sektionen in der Episode haben das so gemacht, andere haben das so gemacht und wir haben uns halt einfach dafür entschieden, das immer zu persistieren. Wenn man jetzt beispielsweise einen Kontributor entfernt oder so und dann quasi die Seite verlässt und davon ausgeht, dass dieser Kontributor noch da ist, dann ist das nicht mehr so. Dann ist der Kontributor wirklich von der Episode entfernt. Das muss man auf jeden Fall bedenken, wenn man mit den neuen UIs umgeht. Wir versuchen, von diesem Speichern-Knopf-Konzept wegzugehen.
Muss man den jetzt überhaupt noch drücken? Einmal am Schluss?
Na, einmal am Anfang.
Genau.
Einmal am Anfang.
Zum Anlegen der Episode und aber auch, wenn man beispielsweise bestimmten Content oder Media-Content da oben reinpacken möchte.
Die Media-File-Sektion muss ich mal noch dazwischen schieben. Gibt ja einen Bereich ganz unten, der letztendlich nur anzeigt, ob die Assets gefunden wurden oder nicht. Der wurde natürlich an die UI angepasst. Die größte Änderung ist, dass die Dauer nur noch angezeigt wird und es auch keinen Button mehr gibt, um die Dauer zu bestimmen. Ja, die Dauer wird jetzt einfach immer automatisch bestimmt. It just works. Fingers crossed. meldet euch, falls es nicht so ist. Aber das war eigentlich auch schon immer vorher, in der vorigen Implementierung so gedacht, dass die eigentlich immer hätte da sein sollen, aber dieses neue Frontend-Konzept macht das Ganze ein bisschen einfacher, wirklich sicherzustellen, dass man jetzt nicht irgendein Event verpasst oder irgendeinen Button-Click. Also jetzt geht jetzt eben nichts mehr über irgendwelche Klicks in der UI, sondern wäre so ein internes Event-System. Und da kann man deutlich konsistenter sicherstellen, dass an der richtigen Stelle die Daten entsprechend abgeholt werden. Und wir haben uns einfach mal getraut sozusagen. Also es macht einfach keinen Sinn aus einer UX-Perspektive, dass der Podcaster sich darum kümmern muss, dass die Duration richtig gesetzt wird. Und deswegen wird jetzt einfach immer automatisch ausgelesen. Eine kleine Änderung in der Umbenennung, das Feld Slug heißt jetzt Filename/Slug. Vielleicht für ein paar Neueinsteiger. Vielleicht für einen Neueinsteiger so ein bisschen verständlicher, was dieses Ding da soll. Und das Feld ist auch ein bisschen selbsterklärender. Es ist nicht mehr ein reines Textfeld, sondern da steht jetzt quasi Read-Only in dem Input-Feld die Domain drin, die man als Asset Location angegeben hat. Also im Fall von Podlovers Podcast steht da files.podlovers.org/ und eben dahinter gibt man einen Slug ein und dann halt .ext, also Extension. Und was letztendlich dann tatsächlich ja schon den MP3 oder wie auch immer Pfad komplett abbildet, sodass man hoffentlich ja mit diesen zwei kleinen Änderungen für die Einsteiger vielleicht so ein bisschen die Hürde nimmt, zu verstehen, was dieser Slug soll.
Weil es ja schon ein zentrales Element auch ist, ne? Also dieses, das ist ja so, das Ur-Asset, der Ur-Asset-Gedanke, der steckt ja da in diesem Slug, beziehungsweise jetzt in der File-Name oder der Extension drin, dass man quasi definiert, wie die Sachen später heißen und dann automatisch werden die gefunden.
Ja. Und noch eine Änderung, es gibt ja die Variante, dass man die Dateien direkt zu WordPress hochlädt. Das ging vorher auch schon, ist jetzt ein bisschen überarbeitet und hat die Besonderheit, dass dort der Slug komplett ausgeblendet wird. Also man sieht trotzdem noch die Assets, die auch verifiziert werden und intern wird natürlich dafür ein Slug verwendet. Und der wurde vorher einfach automatisch eingetragen bei Auswahl der Datei. Aber es gab eigentlich nie einen Grund, diesen Slug zu ändern. Das hätte immer nur zu Fehlern geführt. Deswegen habe ich den an der Stelle ausgeblendet und es für diejenigen, die sagen, okay, ich will eh nur zu WordPress hochladen, nochmal ein Stück einfacher. Jo, so viel zum Media-Files-Modul.
Das sollte es fast gewesen sein, oder? Haben wir ein Modul vergessen?
Schreibt uns.
Ich meine, die allgemeine Beschreibung haben wir auch noch neu gemacht, aber das ist Episodenbeschreibung, aber das ist, glaube ich, Details. Das bringt jetzt nicht so viel neue Änderungen mit sich.
Ja. Also, ihr müsst mir nicht sagen, dass wir das GUID-Modul vergessen haben. Es gibt immer noch die Möglichkeit, die Episoden-GUID neu zu generieren. Das ist einfach das gleiche Modul wie vorher. Die meisten haben es vermutlich ohnehin eingeklappt und sehen es nie, außer für den einen Moment alle 20 Episoden, wo man irgendwas richtig verranzt hat und panisch schreibt, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass alle ihre Episoden nochmal runterladen? Ja, mit diesem Button. Aber das schieben wir nach.
Dann hat Dirk hier noch was eingetragen. Also einmal noch ein Reisebericht, aber davor auch noch was zur Entwicklung von Podlove, beziehungsweise ein Rückblick und zur Version 3.
Genau, ich wollte den eigentlich nicht geben. Ich wollte aber Alex und Erik fragen, dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen, die Podlovers, die fing ja vor 3 Jahren, glaube ich, damit an, dass ihr eine Folge aufgenommen habt, wir müssen reden, weil es eben bei der Version 3 ein paar Schwierigkeiten gab und ihr euch deswegen auch entschieden habt, diesen Podcast hier aufzunehmen. Hat sich denn zwischen V3 und V4 was geändert?
Gewiss.
Also jetzt nicht technisch, sondern also für euch in der Entwicklung beziehungsweise im Zusammenspiel mit der Community.
Wäre es natürlich super gewesen, nochmal nachzuhören, was unsere konkreten...
Das kann ich dir sagen. Also das Problem war, dass wir da natürlich den quasi den Webplayer rausgetrennt haben aus den Publisher. Mhm. Und das hat zu Riesenproblemen geführt, weil da der Migrationspfad sehr, sehr holprig war. Und das war nicht so rund, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und deswegen war unsere erste Intention zu sagen, ey, wir wollen irgendwie transparenter kommunizieren. Das ist der eine Grund für die Episode gewesen oder für den gesamten Podcast. Und danach aber auch so ein bisschen zu sagen, wir brauchen hier irgendwie auch mal Testmaterial. Wir podcasten nicht selber. Woher sollen wir wissen, was die Probleme von PodcasterInnen sind? Genau.
Also man kann vielleicht sagen, dass wir quasi dieses konkrete Problem nicht hatten, aber wir haben halt auch nicht sehr viel große Dinge, große Änderungen released. Da wird jetzt eher die 4.0 eine gute Probe, ja, wie das eigentliche Release über die Bühne geht. Und ob's, aber ich erwarte tatsächlich, famous last words, keine großen Umstiegsschwierigkeiten, zumal die größten Änderungen im Frontend sind. Also es wird jetzt zumindest keine technischen Probleme wie beim Webplayer zu erwarten geben. Wenn dann vielleicht Workflow-Probleme, dass wir irgendwie vergessen haben, irgendwie einen wichtigen Knopf irgendwie zu übernehmen. Aber dafür, das hoffen wir eigentlich, dass das in der Beta schon rauskommt. Deswegen haben wir jetzt auf Mastodon auch schon zur Nutzung der Beta aufgerufen und für euch, die ihr nicht auf Mastodon seid, aber aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast noch abonniert habt. Die Beta ist da, bitte testet sie, bitte schaut, ob sie für euch funktioniert.
Genau, wenn ihr noch nicht auf Mastodon seid, dann folgt uns auch gerne auf Mastodon.
Ah ja, wir sind podlove@fostodon.org.
Genau, die Podlove-Initiative und Podlovers ist podlovers@podcasts.social, ne? Ja.
Ja.
Genau, da findet ihr uns und da könnt ihr auch schreiben. Ansonsten natürlich immer über die Podlove-Community und über
Sendegate.
Sendegate, genau. Oder eben per Mail. podlove@podlove.org ist die Adresse. So, jetzt kommt der Reisebericht.
Genau, ich war letztes Wochenende auf dem Podstock. Ich war zum ersten Mal auf dem Podstock, war sehr schön gewesen. Genau, und ich habe die Chance genutzt, dass ich dort war, in einem kleinen Workshop die Beta vorzustellen. Ja, hat alles gut geklappt. Also ich habe zum einen gezeigt, wie eine normale Episode angelegt wird und wie die neuen Felder eben sich bedienen lassen. Und dann als zweites Workflow habe ich noch gezeigt, wie für ein Multitrack ja Auphonic Workflow ist. Das kam beides gut an, gab jetzt noch nicht viel Feedback, aber ich denke, dass es gut war, dass wir eben dort auch präsent waren, um einfach mal zu zeigen, dass wir was gemacht haben. Und ich denke, der ein oder andere wird sich auch angestoßen gefühlt haben, einfach die Beta mal auszuprobieren.
Und es hoffentlich auch weitererzählt.
Ja. Genau, es wird auch in den nächsten Tagen, Wochen eine Aufzeichnung des Vortrages geben. Wer also nicht live vor Ort oder im Livestream dabei sein konnte, demnächst dann, ich werde das auch dann über unseren Mastodon-Account oder über meinen kundtun, wo das Video zum Vortrag sich befindet.
Sehr gut.
Wie lange läuft jetzt eigentlich die Beta? Haben wir das irgendwo festgelegt? Oder wie lange könnt ihr denn noch Einfluss nehmen auf die finale Entwicklung? Der Nuller-Version zumindest.
Da haben wir noch nichts terminiert, glaube ich.
Auf jeden Fall über den Sommer, oder?
Ja, das hängt so wirklich so ein bisschen davon ab, wie viel Feedback wir bekommen. Also je mehr wir irgendwie sehen, dass es da zu Komplikationen kommt, desto länger wird natürlich die Phase sein. Aber wir versuchen das dann schon irgendwann vielleicht nach dem Sommer dann zu releasen.
Okay, also ihr könnt euren Urlaub noch zu Ende verbringen und könnt dann testen. Kein negativer Einfluss.
Andersrum wäre schon besser.
Ihr könnt auch im Urlaub testen, was uns natürlich sehr lieb wäre, weil dann habt ihr endlich mal Zeit, das in Ruhe zu machen und nicht hektisch Podcast-Folgen veröffentlichen zu müssen.
Gut, ich glaube, dann haben wir alles zur 4 gesagt, oder?
Erstmal schon, zumindest das, was jetzt für die Beta wichtig ist. Und dann gibt es ja vielleicht noch eine Folge, wenn dann der eigentliche Release ist und dass wir alles gelernt haben bis dahin.
Genau. Ja, das sollte man, glaube ich, generell sagen, wenn wir in Richtung Hausmeisterei jetzt gucken. Wir versuchen dann zu senden, wenn wir wirklich auf was zu berichten haben. Ja, das, ich glaube, einen fixen Zeitintervall oder sowas, da ist sehr schwer, da irgendwie was zu versprechen. Ich glaube, das wäre auch nicht so toll, wenn wir dann jetzt eine Versprechung machen und die nicht halten können.
Ne? Jo. Genau. Was mir gerade einfällt, was ganz cool wäre, wenn das jetzt jemand hört und noch nie mit dem Publisher gearbeitet hat und jetzt mit der Beta einsteigt, der kann sich gerne mal melden, den können wir gerne mal hier in das Format einladen und der berichtet uns dann mal davon, wie es so war, damit jetzt einzusteigen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie jetzt der erste Kontakt ist und man gar nicht mehr mit diesem Slack konfrontiert wird, und sondern einfach vielleicht so eine ganz neue Experience hat als vor 10 Jahren.
Nur zu.
Ja, dann gut. Sind wir eigentlich schon in der Hausmeisterei. Ne? Mastodon-Account haben wir schon genannt. In Twitter-Account bzw. X-Account gibt es nicht mehr.
Er ist inaktiv, er verweist auf das Mastodon-Dings.
Wird dann irgendwann gelöscht wahrscheinlich. Naja.
Genau, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. Ansonsten gab es auch oder gibt es immer noch Spenderinnen und Spender, die uns bzw. das Podlove-Projekt unterstützen. Und die nennen wir jetzt einfach mal. Also, das waren seit der letzten Folge, also im gesamten Berichtszeitraum, Sesekei, der Hörfehler-Podcast, Let's Cast FM, der Norddeutsche Rundfunk, die Lage der Nation, Jörn, Mehr Lachen, Lothar, Robert, ein unbekannter Gast, noch ein unbekannter Gast, oder Inkognito, Tom, Blindflug, Philipp, Sascha, André, Oliver und Thomas. Vielen, vielen Dank an euch.
Dankeschön. Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das ist auch eure Beta.
Und ich glaube, wir hatten es irgendwie letztens intern schon mal besprochen. Nochmal besonderer Dank an Let's Cast FM, die wir, glaube ich, nie genannt haben, weil wir nur regelmäßige oder neue Spender genannt haben. Aber Let's Cast spendet wirklich monatlich als Teil ihres Open Source Contributions Programms an uns. Wir haben die aber nie genannt. Die sind aus unserem Skript entgangen, was die regelmäßigen Kontributoren abruft. Ja, deswegen an dieser Stelle nochmal danke fürs regelmäßig kontinuierliche Spenden.
Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, wovon wir reden und wo ihr spenden könnt, dann ist das Open Collective. Wir sind auf Open Collective eingetragen und da könnt ihr uns unterstützen und da ist auch transparent gemacht, für was das Geld verwendet wird. Ihr könnt ja da Mitglied werden bei Open Collective oder euch da einen Account machen und uns da unterstützen dann. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes beim Podcast.
Genau.
Und jetzt steht nichts mehr in unserem Podcast-Dokument. Das heißt, wir sind wahrscheinlich durch.
Genau, richtig. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für die heutige Episode und sehen uns dann in unbestimmter Zeit wieder.
Genau, habt erstmal einen schönen Sommer und testet fleißig.
Ja, genau. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.